Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Der Staat im Staate. Zur Mittagszeit fand die Besprechung in der Villa in Morcote statt. Die Gäste trafen zwischen 11 und 12 Uhr ein und wurden zu Kaffee und einem Imbiss von der Haushälterin in den Salon der Villa gebeten. Sie versammelten sich alle an einem großen ovalen Tisch. Punkt 12 Uhr Mittag rollte Mehringer mit seinem Rollstuhl in den Raum und nahm am kurzen Ende des Tisches Platz. Links und rechts neben ihm saßen jeweils drei Männer mittleren Alters. »Liebe Freunde«, begann Mehringer, »zunächst möchte ich mich herzlich für Ihr Kommen bedanken. Ich gehe davon aus, dass wir die Besprechung auf Deutsch durchführen können?« Er blickte fragend in die Runde. Jeder der Anwesenden nickte kurz. »Gut, dann darf ich uns alle einander vorstellen, obwohl wir alle wissen, dass außer meiner Wenigkeit in Wirklichkeit wahrscheinlich keiner so heißt, wie wir uns hier gegenseitig ansprechen werden.« Erneut war ein allgemeines Nicken feststellbar. »Schön. Also, zu meiner Linken, Guido aus Mailand. Er hatte die kürzeste Antwort hierher. Er hat uns dafür auch sehr viel Positives mitzuteilen.« Mehringer lächelte den Italiener an, der mit einem freundlichen Nicken den Gruß erwiderte. Neben ihn begrüße ich Alain aus Paris und Martin aus München. Auf meiner rechten Seite begrüße ich auch Paul aus Amsterdam, Rudolf aus Köln und Geoffrey aus Brüssel. Die Angesprochenen nickten jeweils in die Runde. Sollte jemand unseren Freund aus Südafrika vermissen, er lässt sich entschuldigen. Gestatten Sie mir nun ein paar Worte zur Zusammensetzung der Runde, fuhr Mehringer fort. Guido, Paul, Alain und Martin dürften sich zwischenzeitlich kennen. Als neue Gäste darf ich heute Rudolf und Geoffrey begrüßen. Rudolf ist unser Kontaktmann zum deutschen Verfassungsschutz und Geoffrey ist unser direkter Draht zur NATO. Die Vorstellung der beiden rief bei den anderen vier Personen fragende Blicke hervor. Mehringer registrierte dies. Warum die Runde in dieser Form erweitert wurde, hängt mit dem Ausbau unserer Operation zusammen. Ich darf jedoch jetzt allen Anwesenden bereits versichern, dass ich sehr froh bin, dass wir mit Rudolf und Geoffrey zwei wichtige Partner für unsere gemeinsame Sache gewinnen konnten. Ich sage bewusst Partner, um alle Zweifel von Anfang an zu zerstreuen. Na, da bin ich ja mal gespannt, sagte Martin etwas skeptisch. Ich hoffe, dass Ihr Vorhaben nicht nach hinten losgeht, Albert. Mehringer blickte streng zu Martin. Die einzigen Zweifel, die ich habe, wertester Martin, ist, ob wir mit Ihnen in München noch den richtigen Mann sitzen haben, sagte er bissig. Aber Details besprechen wir ja gleich. Mehringer schenkte sich eine Tasse Kaffee ein, gab etwas Zucker dazu und rührte gelassen um. Nach einer gefühlten Ewigkeit setzte er das Gespräch fort. Guido, wie stehen die Dinge in Italien? Fragte er leise den Italiener, ohne von seiner Kaffeetasse aufzublicken. Wir sind überaus zufrieden mit dem Ablauf, vor allem den Folgen des 2. August, begann Guido. Sein Deutsch war nahezu akzentfrei. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und trug einen eleganten, perfekt sitzenden Anzug. Die Ermittlungen führt Kommissario Stangelli. Wir lassen ihn nach allen Regeln der Kunst auflaufen. Es macht förmlich Spaß zu sehen, wie die Ermittlungen ins Leere laufen. Wir legen Spuren nach Zypern, in den Nahen Osten, zu den Linksradikalen und somit letztendlich nirgendwo hin. Es klappt hervorragend. Die gesamte Staatsanwaltschaft agiert konfus. Hinzu kommt, dass sich jetzt auch zeigt, wie exzellent vernetzt wir sind. Richter, Staatsanwälte und viele Politiker spielen unser Spiel perfekt mit. Ich bin mir sicher, dass die Ermittlungen rasch im Sande verlaufen werden und unser Einfluss deutlich zunehmen wird. Viele, die derzeit gegen uns sind, werden sich demnächst ihr eigenes Versagen eingestehen müssen und rasch durch unsere Leute ersetzt werden. Sei es durch Berufung oder nach Wahlen. Die Bevölkerung ist jedenfalls geschockt und misstrauisch gegenüber der derzeitigen Führung. Dieses Unbehagen werden wir weiter schüren können. Da bin ich zuversichtlich. Vielen Dank, Guido, für die Ausführungen. Ich bin sehr zufrieden. Wie ist der Stand der Dinge bei unseren Freunden der Loge P2? Fragte Mehringer. Die Zahl und der Einfluss der Mitglieder der Propaganda-Due nehmen zu. Mehr oder weniger alle staatlichen Institutionen sind bereits infiltriert. Wenn das so weitergeht, werden wir in einigen Jahren die Regierung stellen können, antwortete Guido mit einem triumphierenden Lächeln. Die anderen Teilnehmer blickten erstaunt auf ihn. Was ich sage, meine Herren, auf Terror folgt Instabilität und Unsicherheit. Was wiederum zu was führt? Fragte Mehringer in die Runde. Na, zu einem ausgeprägten Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Das Volk wünscht die starke führende Hand. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Wir bieten der Bevölkerung sowohl personell als auch inhaltlich das, was sehnlichst erwartet wird. Alle Teilnehmer nickten zustimmend. Also, ich fasse kurz zusammen. In Italien laufen die Dinge glänzend. Wie sieht es in Frankreich aus, Alain? Der Franzose war ein kleiner, etwas dicker Mann mit kurzem Hals und wenig dunkelblonden Haaren. Im Gegensatz zu den Italiener, dessen Deutsch nahezu perfekt war, sprach er mit starkem Akzent.
Oh, ich denke, wir können zufrieden sein, begann Alain. Auch wir konnten erfolgreich eine falsche Fährte legen, die in den Nahen Osten führt. Allerdings ist es etwas zu früh, um die tatsächlichen Auswirkungen des Attentats zu beurteilen.
Ich pflichte Ihnen bezüglich letzteren Punkts bei, werter Alain, sagte Mehringer. Dass die Fährte in die falsche Richtung führt, erachte ich jedoch als Selbstverständlichkeit. Alles andere wäre Dilettantismus. Gestatten Sie mir aber den Einwand, dass es für mich schwer verständlich ist, wie die Zahl der Opfer nur so gering sein konnte. Nach meiner Information hätte eine Zündung der Bombe nur wenige Minuten später eine weitaus verheerendere Wirkung gehabt. So war es eher wohl nur ein Bömpchen und keine Bombe. Alain hob die Schultern und faltete die Hände. Oh, Monsieur Albert, aber die Entrüstung der Bevölkerung war sehr groß, versuchte er sich zu rechtfertigen. Vielleicht war der Bombenleger etwas zu nervös.
Genau das darf aber nicht sein, Alain. Sie müssen Ihre Leute besser auswählen, warf Mehringer ein.
Aber zu diesem Punkt werde ich später noch einige Worte verlieren. Wie sieht es mit der Verbreitung unserer Sache in der französischen Politik und Gesellschaft aus?
Oh, ich fürchte, Monsieur Albert, dass ich hier im Gegensatz zu Guido nicht so viel Positives berichten kann, antwortete Alain. Es ist schwierig. Die Eliten in Frankreich sind zu eng miteinander verwoben. Egal ob Konservativer oder Sozialist, man kennt sich oft schon seit der Kindheit. Ging auf die gleiche Eliteschule und auf die gleiche Elite-Universität. Es ist fast unmöglich, in diese, wie sagt man auf Deutsch, Glüngel einzudringen.
Mehringer überlegte lange, bevor er antwortete.
Ich pflichte Ihnen bei, Alain. Frankreich ist ähnlich wie Großbritannien diesbezüglich ein schwieriges Pflaster. Aber dennoch, das Volk wird irgendwann genug von seinen Eliten haben. Schüren Sie Angst, Alain. Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Armut, Angst vor Überfremdung, vor dem Islam und so weiter und so fort. Denken Sie nach, ob es nicht Sinn macht, über diverse Mittelsmänner eine Bewegung oder eine Partei zu gründen, die sich diese Ängste annimmt. Eine nationale Sammlungsbewegung, unabhängig von der herrschenden Elite. Fangen Sie außerhalb von Paris an, irgendwo im Süden Ihres schönen Landes, wo die Bevölkerung den Hauptstadteliten misstraut. Beginnen Sie in Lyon oder Marseille.
Alain nickte zustimmend.
Auch das werde ich, Monsieur Albert.
So, und nun zu Deutschland und zu Ihnen, begann Mehringer an Martin gewandt. Bevor ich mir erlaube, den Ablauf selbst zu kommentieren, bitte ich um eine Zusammenfassung des aktuellen Stands. Nun, wir haben 13 Tote und über 200 Verletzte. Es war der größte terroristische Anschlag der Nachkriegsgeschichte Deutschlands.
Hören Sie auf, Martin, unterbrach ihn Mehringer zornig.
Die Zahlen kennen wir alle. Also halten Sie uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Sagen Sie uns lieber, in welche Richtung die Ermittlungen laufen. Berichten Sie uns über die gesellschaftspolitischen Auswirkungen des Attentats und erklären uns bitte vor allem, warum so erbärmlich gepfuscht wurde.
Martin war nun sichtlich eingeschüchtert. Er war ein eher dünner, schmächtiger Mann, der jetzt in seinem Stuhl zu versinken schien.
Wie Sie meinen, Albert. Vielleicht fange ich gleich mit dem letzten Punkt an. Was genau passiert ist, weiß ich immer noch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Zeitzünder defekt war. Von den drei Attentätern ist glücklicherweise nur einer, ein gewisser Gundolf Köhler, identifiziert worden.
Wird man über diesen Köhler eine Spur zu uns verfolgen können? Fragte Mehringer.
Köhlers Kontakte in die rechtsextreme Szene wurden ja bereits schon am nächsten Tag in der Presse verbreitet. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Leck in der Staatsanwaltschaft München gegeben haben muss, durch welches Informationen nach außen drangen. Trotz aller Bemühungen der konservativen Kräfte, vor allem in Bayern, hat sich leider rasch in der Bevölkerung die Meinung verbreitet, dass reaktionäre Kräfte den Anschlag bewusst zur Beeinflussung der gestern stattgefundenen Bundestagswahl durchgeführt haben. Das Ergebnis der Wahl dürfte jedem bekannt sein. Die sozialliberale Regierung wurde nicht nur bestätigt, sie hat sogar einen Stimmenzuwachs verzeichnen können.
Somit muss ich leider gestehen, dass wir unser Ziel verfehlt haben.
Das kann man in der Tat so sagen, sagte Mieringer. Sie sehen, meine Herren, wie wichtig Sorgfalt in der Planung und Durchführung unserer Aktionen ist.
Es darf nicht sein, Martin, dass Dilettanten mit so einer wichtigen Aufgabe betreut werden. Dieser Köhler war ein Versager. Wieso wurde er ausgewählt?
Jetzt sehen wir, dass jede Nachlässigkeit genau das Gegenteil dessen bewirken kann, was ursprünglich beabsichtigt war. Wir müssen jetzt alles unternehmen, um die Ermittlungen wenigstens so zu beeinflussen, dass wir keinen weiteren Schaden erleiden werden.
Genau aus diesem Grunde bin ich dankbar und froh, dass wir Rudolf vom Verfassungsschutz als Verfechter unserer Sache gewinnen konnten.
Mehinger blickte jetzt auf Rudolf.
Vielleicht können Sie uns über den Stand der Ermittlungen in München informieren.
Rudolf war 50 Jahre alt und hatte graue Haare. Er trug einen Schnurrbart und war leicht übergewichtig.
Rudolf arbeitete schon seit vielen Jahren beim Verfassungsschutz. Er war gebürtiger Oberschlesier. Seine gesamte Kindheit und Jugend war geprägt von den Ideen des Nationalsozialismus. Mit Kriegsende meldete er sich voller Begeisterung als Hitlerjunge beim Volkssturm. Aber nach dem Krieg war alles anders. Seine Heimat war inzwischen das kommunistische Polen, aus dem er vertrieben wurde. Seine Eltern und Geschwister waren tot, ermordet von der Roten Armee. Er war einsam, frustriert und heimatlos. Womöglich war dies die Ursache, dass er auch nach dem Krieg ein Anhänger der nationalsozialistischen Bewegung blieb. Nach der Schulzeit bewarb er sich beim deutschen Verfassungsschutz. Die 1950 gegründete Behörde war ein inoffizielles Auffangbecken für ehemalige Gestapo-Agenten. Die fachliche Expertise vieler Altnazis wurde geschätzt und war willkommen. Hier fühlte sich Rudolf unter seinesgleichen und gut aufgehoben. Er war kein überragender Mitarbeiter, aber er war fleißig und folgsam.
Die eigentlichen Aufgaben des Verfassungsschutzes, nämlich der Schutz der Menschenrechte, der Freiheit und der Demokratie, wurden für Rudolf rasch Makulatur. Für ihn war der Verfassungsschutz das legitime Organ, seinem Heimatland wieder zu seiner alten Bedeutung in der Weltpolitik zu verhelfen. Um dies zu erreichen, sollte der Staat Stärke zeigen, nach innen und nach außen. Die gewählten Volksvertreter waren für Menschen wie Rudolf oft nur armselige Marionetten, die kamen und gingen. Politiker waren zu milde in ihrer Entscheidungsgewalt und zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Notwendige Beschlüsse wurden oft mühsam als Kompromisslösungen verabschiedet oder totgeredet. Für Rudolf war es daher selbstverständlich, dass Behörden wie der Verfassungsschutz existierten, um hier in gewisser Weise auszuhelfen und auch potenziell unangenehme Entscheidungen herbeizuführen. Falls notwendig, wurden hierfür Daten gefälscht, Beweise vertuscht und Informationen manipuliert. Viele der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes waren aufgrund ihrer Nazi-Vergangenheit noch geschult im Umgang mit diesen Methoden. Man hatte gelernt, dass durch die Schaffung einer Atmosphäre aus Angst und Ungewissheit die Bevölkerung gezielt beeinflusst und damit der Druck auf die gewählten Volksvertreter erhöht werden könnte. Der Verfassungsschutz unterstützte daher mitunter extremistische Gruppen, die er eigentlich hätte bekämpfen müssen. Das Ziel war nicht nur, einen besseren Überblick über die Aktivitäten am extremen rechten und linken Rand zu haben. Nein, terroristische Aktionen waren vortrefflich geeignet, um für die Allgemeinheit unangenehme, für den Verfassungsschutz jedoch hochgradig relevante Entscheidungen herbeizuführen. Sei es durch den Erlass von Gesetzen, welche die individuelle Freiheit einschränken, oder sei es durch die Stärkung der eigenen Behörde durch Bewilligung höherer finanzieller und personeller Mittel. Man wollte agieren statt reagieren und sich nicht von der trägen Entscheidungsgewalt von Regierungen aufhalten lassen. Aus diesem Grund hatte der Verfassungsschutz schon zu Beginn der 70er Jahre terroristische Gruppen mit V-Männern infiltriert.
Albert Mieringer wusste dies. Andererseits waren sich Rudolf und viele seiner Kollegen auch über Mieringers Aktivitäten bewusst. Eine Zusammenarbeit war daher eine logische Konsequenz.
Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, sagte Rudolf, möchte ich mich bei Albert für die Einladung bedanken. Ich denke, wir können alle voneinander profitieren und sollten keine Ressentiments gegeneinander hegen. Das wird uns nicht weiterbringen.
Er blickte nun auf Martin und sprach diesen direkt an.
Auch sollten wir aufhören, zumindest unter uns ein doppeltes Spiel zu spielen. Nur aus Geltungssucht Informationen an die Presse weiterzugeben, ist für unsere Sache sicherlich nicht förderlich. Oder was meinen Sie, Martin?
Der Angesprochene wurde bleich und versank noch tiefer in seinem Stuhl.
Während Mieringer und Rudolf süffisant lächelten,
erntete Martin wütende Blicke der anderen Anwesenden. Ich muss gestehen, dass es uns einigen Ärger erspart hätte, wenn die Presse nicht so rasch von Gundolf Köhlers Identität gewusst hätte, fuhr Rudolf fort. Kann jedoch versprechen, dass wir seitens des Verfassungsschutzes die Dinge wieder ordnen werden. Also, wo fange ich an? Gleich nach dem Oktoberfest-Attentat mussten wir versuchen, die Oberhand in der Ermittlungsführung rasch der Münchner Staatsanwaltschaft zu entziehen. Dort sind einige kluge und daher lästige Köpfe, die uns Probleme bereiten könnten. Vor allem einer der leitenden Staatsanwälte, ein Herr Rubinstein, macht mir etwas Sorgen. Sagten Sie Rubinstein? Herbert Rubinstein? Etwa 40 Jahre alt, groß, dunkles, gewelltes Haar? Unterbrach ihn Mehringer. Ja, genau der, bestätigte Rudolf. Sie kennen ihn? Diffus. Wir hatten früher mal miteinander zu tun, antwortete Mehringer, senkte den Kopf und blickte nachdenklich auf den Tisch. Das soll Sie aber nicht stören, sprach er nach einer Weile wieder an Rudolf gewandt. Fahren Sie bitte fort. Also, um die Staatsanwaltschaft zu behindern, haben wir sofort das Attentat als Terrorakt einstufen lassen. Somit fällt automatisch die Leitung der Ermittlungen uns zu. Relevante Beweise, unter anderem die abgetrennte Hand eines Mitarbeiters von Martin, haben wir bereits vernichtet. Wir werden es schaffen, dass am Ende das Vergehen als Einzeltat eines Geistesgestörten wahrgenommen werden wird. Durch die Identifizierung Köhlers war es nur leider nicht mehr möglich, die Verbindung zu rechtsradikalen Kreisen wie der Wehrsportgruppe Hoffmann zu vertuschen. Die Strategie, den Anschlag den Linken zuzuschreiben, misslang folglich. Der Ausgang der gestrigen Wahl war somit vorhersehbar. Nun gilt es halt alles zu unternehmen, dass nicht weiter in der falschen Richtung gebohrt wird. Sollen wir diesen Münchner Staatsanwalt nicht besser eliminieren? Fragte Martin. Na, das halte ich ja im Moment ja für eine ganz schlechte Idee, antwortete Rudolf. Das wäre Wasser auf den Mühlen unserer Gegner. Lassen Sie einfach mich das regeln. Wie erwähnt, wir kriegen das schon hin. Aber jetzt bitte keine Querschüsse und Einzelaktionen mehr. Schön, begann jetzt Mehringer. Nochmals vielen Dank an Rudolf. Ich bin mir sicher, dass Sie die Dinge für uns gerade biegen werden. Wir sollten etwas Gras über die Sache wachsen lassen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns die nächste Zeit auf Aktionen außerhalb von Italien, Frankreich und vor allem Deutschland fokussieren. Wir haben noch einiges vor in Südafrika, den Vereinigten Staaten und noch hier, gleich um die Ecke, in den Benelux-Staaten. Von Ihnen, Paul, würde ich im Rahmen des nächsten Treffens diesbezüglich Vorschläge erwarten. Der Niederländer, ein großer, schlanker Mann mit dunkelblonden Haaren, nickte. Ich werde mich darum kümmern, Albert, bestätigte Herr Mehringer. Ansonsten denke ich, dass es ein sehr aufschlussreiches Treffen heute war, fuhr Mehringer fort. Ich bedanke mich für Ihre Anwesenheit und wünsche Ihnen eine angenehme Rückreise. Die nächsten Termine werden dann wie üblich über die bekannten Kanäle koordiniert. Mehringer bewegte seinen Rollstuhl vom Tisch etwas zurück. Die anderen Anwesenden rückten ihre Stühle nach hinten und erhoben sich. Als bereits schon ein Teil den Raum verlassen hatte, rief Mehringer. Ach, Rudolf, wären Sie so nett und würden mir noch 5 zusätzliche Minuten Ihrer kostbaren Zeit schenken? Rudolf drehte sich um und setzte sich wieder auf seinen Platz, während die anderen Personen gingen. Nach etwa 2 Minuten schloss Mehringer die Tür, bewegte seinen Rollstuhl wieder in Tischrichtung, goss sich erneut eine Tasse Kaffee ein und begann mit leiser Stimme das Gespräch. Ich würde Sie gerne noch um 2 Dinge bitten. Als erstes müssen wir Martin loswerden. Er ist dumm, nachlässig, geschwätzig und somit eine ständige Gefahrenquelle für unsere gemeinsame Sache. Sorgen Sie bitte dafür, dass er einen Unfall hat oder plötzlich verschwindet. Na, Sie wissen schon, was ich meine. Das sehe ich genauso wie Sie, pflichtete ihm Rudolf bei. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir haben da so unsere Methoden. Dann würde ich Sie noch bitten, mir ein Dossier über den in München ermittelten Staatsanwalt zukommen zu lassen. Ihn selbst kenne ich kaum. Seine Eltern sind mir jedoch bekannt. Weiterhin gibt es da noch so ein Gerücht, dass Herbert Rubensteins Halbschwester vor etwa 10 Jahren aktiv in der linksextremistischen Szene mitwirkte. Sie ist seit 1970 spurlos verschwunden. Es heißt, dass dieser Rubinstein initial die Ermittlungen gegen seine Schwestern behinderte. Sie wissen, was das bedeutet? Sollten wir hierfür Beweise haben, ließe sich jegliche durch ihn gegen uns gerichtete Aktivität im Keim ersticken. Rudolf lächelte wissend. Haben wir nicht alle unsere Leichen im Keller? Das sind wichtige Informationen, Albert. Sie werden Ihr Dossier bekommen und wegen der Dame werde ich mich erkundigen. Eventuell kann sie uns bei unseren Aktionen helfen, soweit sie noch aktiv ist. Gibt es einen Namen? Gudrun Hochberger, möglicherweise auch Gudrun Boots, der Name ihres Großvaters. Sie dürfte inzwischen um die 30 sein. Alles klar, Ich kümmere mich darum und werde mich bei Ihnen melden, sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe, sagte Rudolf, stand auf und ging.